Montagsgespräch.
Und mal wieder im Montagsgespräch ein lieber Gast unserer Sendung. Da freue ich mich ganz besonders. Wolfgang Bese zu Gast. Hallo Wolfgang.
Guten Morgen.
Du bist im richtigen Leben, hast du also einen richtigen Job, du lehrst, du bist Lehrbeauftragte,
nee, Dozent, das heißt,
wie nennt man das genau?
Nee, das heißt Fachleiter und die Dienstbezeichnung im Beamtendeutsch ist Seminarrektor.
Ah.
Und ich bilde Biologielehrer für Gymnasien aus. Das macht mir immer noch Riesenspaß, obwohl ich ja das Pensionsalter schon erreicht habe.
Aber wahrscheinlich macht es dir Spaß, weil du nebenbei auch noch einen Ausgleich hast, nämlich dich um die Kultur engagiert zu kümmern in Erfurt. Und dann wachst du darüber, was die Stadtverwaltung macht. Du bist Vorsitzender des Kulturausschusses, bist Stadtrat. Und du hast die Vetteler Musik nach Erfurt geholt. Du bist, wenn ich das sagen darf, der Vater der Vetteler Musik in Erfurt. Du hast es angestoßen. Du bist nicht allein, aber du koordinierst das Ganze. Und was es zur Vetteler Musik am 21. Juni geben wird, das werden wir besprechen. Aber vorher reden wir über die Kultur und über Streit. Streit ist ja eigentlich die Grundlage von Politik, von Gesellschaft, dass wir uns auseinandersetzen, dass wir uns streiten, dass wir nach möglicherweise gemeinsamen Lösungen ringen. Aber da müssen auch mal die Fetzen fliegen und man muss sich austauschen. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist allerdings Transparenz und dass Debatten offen geführt werden. Und wir nehmen uns mal ein Beispiel und das ist dieser sogenannte Figurenstreit. Da geht es um Bonifatius, da geht es um Luther und Bronzefiguren, die am Rathaus ja angebracht werden. Der Bonifatius steht schon und der Luther wird irgendwann noch kommen. Da hast du dich aufgeregt und gesagt, das geht nicht so. Nicht, dass die Figuren da hinkommen, sondern der Weg dahin. Warum hast du dich da so aufgeregt und protestiert?
Ich fange mal hinten an. Die erste steht jetzt schon, hast du gerade gesagt. Die zweite kommt im Oktober. Der Stadtrat hat das in seiner Mehrheit entschieden und damit ist das Thema erstmal erledigt. Also das kann man jetzt erstmal nicht zurückholen. Und warum ich mich aber, so wie du richtig sagst, aufgeregt habe, hat den Grund gehabt, dass die Stadtspitze ursprünglich gedacht hat, sie kann das am Stadtrat vorbeimachen.
Die Stadtspitze, da ist
die Stadtspitze
Verwaltung.
Ist ja ganz konkret der Oberbürgermeister und einige Dezernenten, die da so geglaubt haben, so handeln zu können. An der Kunstkommission vorbei, an der am Denkmalbeirat vorbei, am Stadtrat vorbei. Und irgendwann, wir haben von der Kunstkommission aus im Januar schon den Oberbürgermeister angeschrieben, dass wir beteiligt werden wollen. Eine Antwort haben wir nicht bekommen, bis heute übrigens nicht. Und irgendwann musste ich dann auf die Notbremse treten und wir haben ja immerhin erreicht, dass es eine Debatte darüber gegeben hat. Und wenn die auch verkürzt war und wenn man zu bestimmten Dingen wie beispielsweise künstlerische Qualität und so gar nicht mehr gekommen ist, sondern sich das alles nur auf Formalen abgespielt hat. Aber nun gab's eine Entscheidung und nun sind die Figuren nicht mehr zu verhindern.
Warum wären die aus deiner Sicht zu verhindern gewesen oder warum hättest du sie gern verhindert?
Auch hier eine Vorbemerkung. Wir leben ja in einer Stadt, in der Mäzenatentum nicht wirklich verbreitet ist. Und insofern bin ich erstmal allen, die eine Idee haben und die Geld sammeln und die etwas in die Welt setzen, ins Werk setzen sozusagen, dankbar. Das gilt natürlich auch in dem Falle für Herrn Ruge, für die Rotarier, für die Leute, die das Geld gegeben haben und natürlich auch für Christian Paschalt. Das ist überhaupt keine Frage. Und insofern war ich auch immer dafür, dass wir die Schenkung annehmen. Wogegen ich war, ist der Aufstellort. Im Gegensatz zu der Mehrheit im Stadtrat bin ich durchaus der Meinung, dass diese beiden nicht besetzten Proteste zu unserer Stadtgeschichte gehören. Die waren lange Zeit besetzt durch zwei hervorragende, aus Muschelkalk gefertigte Figuren. Und dann sind sie irgendwann, keiner weiß es übrigens genau wann, dann sind sie irgendwann runtergeholt worden. Es gibt Augenzeugen, die sagen, das ist gleich 1945 gewesen von den Russen. Dann gibt es welche, die sagen, das ist 1950 gewesen. Das ist egal. Auf jeden Fall sind sie weg. Und damit sind sie trotzdem Teil der Geschichte. Diese Lücke ist auch Teil unserer Geschichte. Und seien wir doch mal ehrlich, niemand hat sie vermisst. Ich kenne keinen, der vor 5 Jahren gesagt hat, da oben sind 2 leere Podeste, müssen wir mal was draufstellen, außer mal einen Weihnachtsbaum oder irgendwas. Und insofern denke ich, wenn man sich schon Gedanken gemacht oder wenn man sich Gedanken macht, diese beiden Podeste neu zu besetzen, wenn man es überhaupt muss, dann hätte man sozusagen auch anders vorgehen müssen. Dann hätte man eine Ausschreibung machen müssen, dann hätte man Künstler suchen müssen, die das können und die eine Bildsprache sprechen, die unserer Zeit, wir sind jetzt 2017, die unserer Zeit angemessen ist. Ja, und das ist eigentlich mein Problem gewesen. Mhm. Meiner Meinung nach, und da will ich nicht Christian Paschall zu nahe treten, wir setzen da jetzt etwas drauf oder da wird jetzt etwas drauf gesetzt, was eher eine Bildsprache ist, die 200 Jahre alt ist. Mhm. Und das finde ich unangemessen und finde ich auch nicht gut als Signal, dass diese Stadt aussendet.
Rüdiger Bender, auch ein grüner Stadtrat, hat ja direkt von rückwärtsgewandter Formensprache gesprochen. Im Grunde schließt du dich dem an. Also er spricht von Gartenzwergifizierung und setzt sich damit künstlerisch auseinander. Er sagt, das ist nicht angemessen, abgesehen von dem Material Bronze und dass man diese aus seiner Sicht rückwärtsgewandte Formensprache gewählt hat. Das wäre dann Teil eines transparenten Entscheidungsprozesses gewesen, wenn es eine Kunstkommission entschieden hätte, eine Jury, die hätte dafür gerade stehen müssen für die Entscheidung.
So ist es. Also die Kunstkommission ist ja nicht dazu da, zu entscheiden, was Kunst ist und was nicht Kunst ist. Aber die Kunstkommission hat in der Vergangenheit solche Dinge in der Hand gehabt, dass Ausschreibungen gemacht worden sind. Und diese Ausschreibungen werden dann immer sozusagen von Juries entschieden. Da ist vielleicht mal ein Mitglied der Kunstkommission drin, ansonsten sind das Künstler in der Regel, die dann einen preiswürdigen Entwurf herausheben.
Das heißt, diese eine Jury ist meistens auch dann paritätisch besetzt, in dem Sinne, dass eben nicht nur Künstler drin sitzen, dass auch aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gremien und Gruppen Leute da sich auch streiten?
Unbedingt. Und da gibt's ja, denkt mal an diese Sache, an diese Lichtinstallation auf dem Erfurter Hof beispielsweise. Es hat ja viele solche Beispiele gegeben. Oder jetzt diese Laola-Welle an der Multifunktionsarena, das sind immer Produkte von Ausschreibungen. Und das ist eigentlich etwas, wenn man an den zentralen Ort der Stadt, und das Rathaus ist ja so etwas wie ein zentraler Ort, wenn man da eine Veränderung vornimmt, immer für mich auch wichtig die Frage, ob man es überhaupt musste, das sollte man schon sozusagen den normalen Gang der Dinge einbeziehen. Mhm, und da gilt für mich auch der Satz nicht, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Das gilt nicht. Wir kriegen alle mehr oder weniger im Laufe unseres Lebens Dinge geschenkt und es ist immer unsere Hoheit sozusagen zu entscheiden, wo wir sie hinstellen und ob wir sie aufstellen.
Das heißt, wir müssen nicht nur über die Mafia-Gelder reden, das ist ja auch nicht geschenkt, aber zumindest in die Stadt gespült worden, das ist eine, aber auch solche Dinge, das wirft ja ein Licht auf das Politikverständnis der Stadtverwaltung und der Wahlbeamten, der Dezernenten, auch des Oberbürgermeisters, dass Hinterzimmerpolitik oder zumindest dieser paternalistische Ansatz, ich weiß schon, was gut ist, ich besorge das Geld, da muss man doch nicht drüber diskutieren und streiten. Das heißt, hier geht es eigentlich um Grundverständnis von Politik, von Kommunalpolitik?
Unbedingt. Und deshalb ist es ist ja sozusagen auch nur ein Aspekt in der letzten Zeit, an dem das wieder mal sich zeigt, wie transparent sind bestimmte Dinge, wie wird der Stadtrat einbezogen, wie oft hören wir, wenn wir Anfragen stellen oder
so. Also wir meinen die Stadträte?
Mit wir meine ich die Stadträte. Wie oft hören wir denn, das geht euch nichts an, das ist der sogenannte übertragene Wirkungskreis. Das kann die Verwaltung unter sich regeln. Und da hatten wir ja im letzten Jahr Beispiele und das ist eben Neues dafür. Und ich glaube, das ist und das halte ich auch für normal, das ist dann Gegenstand dieses Streits. Da muss man sich eben streiten. Und insofern, und zwar ohne Streithammel zu sein oder ohne bei jedem bisschen da die Krallen auszufahren, aber Streit ist etwas Vernünftiges. Und ich halte es auch für einen Erfolg, dass überhaupt im Stadtrat abgestimmt wurde darüber. Und muss mich natürlich jetzt mit dem Ergebnis auch zufrieden geben. Zufrieden geben, obwohl ich es natürlich nicht gut finde.
Das ist also kein Angriff gegen Herrn Ruge und sein Engagement und kein Angriff auf Herrn Paschall, dem Künstler, sondern es geht um das Verfahren, um die Frage, sollten Kirchenmänner oder an einem weltlichen Gebäude angebracht werden und dann natürlich die Formsprache und der Ablauf, wie das Prozedere gelaufen ist. Darum geht es.
Ja, und du hast ja jetzt noch einen ganz anderen Aspekt. Wie gesagt, ich bis zur künstlerischen Sache bin ich ja im Vorfeld der Entscheidung sind wir ja gar nicht gekommen. Ich bedauere das sehr, sondern da waren dann solche Erwägungen wie wer muss beteiligt werden, wer nicht. Und die Frage, die du gerade ansprichst, gehören zwei, ich sag das ohne despektierlich gemeint zu sein, sollen zwei Kirchenleute an die Fassade unseres Rathauses. Das Rathaus ist ein säkulärer Ort. Wir haben in Deutschland glücklicherweise seit der Aufklärung jedenfalls weitgehend durchgesetzt, die Trennung von Kirche und Staat. Ich halte das für einen Gewinn und die Kirche übrigens auch. Dann gilt für mich auch nicht der Satz, das ist mir dann häufig vorgehalten worden, ja, im Rathaus ist Bonifatius und Luther gleich mehrfach in großen Gemälden. Ja doch, natürlich gehören die beide zu unserer Geschichte. Aber die Frage ist doch, ob ich wie so ein Display nach außen sozusagen diese beiden Personen stelle. Da kann man schon auch ernsthaft darüber diskutieren, ob das etwas ist, was in das Jahr 2017 gehört.
Wenn die Diskussion von Anfang an geführt worden wäre, hätte sie sogar noch einen Bildungscharakter gehabt. Nämlich plötzlich hätten sich Menschen mit Bonifatius, mit Luther beschäftigt, ja, mit der Idee, was, wofür ist ein Rathaus da? Warum ist das ein offenes Gebäude? Wieso ist das weltlich? Also Frage im Grunde ist ja so eine Diskussion. Wenn man mal das Ende wegdenkt, egal wie die Entscheidung fällt, ist ja der Prozess an sich schon, wenn man so will, kulturelle oder politische Bildung.
Absolut. Kultur hat ja immer diesen Bildungsaspekt. Und Streit um Kultur ist immer etwas für die, die sich beteiligen wollen und die offen sind, auch Gewinn bringt. Ich habe auch ganz viel gelernt. Ich habe vorher nicht gewusst, wie der Bildhauer hieß, der diese wunderbaren aus Oberdollar Muschelkalk entstandenen Skulpturen gemacht hat. Ich habe vorher mich nicht dafür interessiert, wann genau sind die runtergekommen, sondern das macht man dann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und insofern ist eine Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt immer auch ein persönlicher Gewinn. Und das halte ich für was ganz Normales und lass mich dann auch nicht irgendwie niedermachen von Leuten, die sagen, der Bese hat ja eigentlich die Macht oder was bildet der sich ein, die Stadt kriegt was geschenkt und der stellt sich dagegen. Also das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen konnte.
Also es geht nicht um deine Person, um dich als Mensch, sondern es geht hier darum, um die Grundsatzfrage, man könnte es jetzt pathetisch sagen, wem gehört die Stadt und wie kommen Entscheidungen zustande und wie verstehen wir uns kommunalpolitisch in den Entscheidungsprozessen, was Mitbestimmung, Transparenz betrifft, eigentlich eine Grundsatzfrage, weil beim nächsten Mal ist der Jammer dann wieder groß und wieder so gelaufen ist. Könnte auch sagen, ja, die Figuren, wen interessiert, das ist halt so gelaufen. Schwamm drüber, Deckel drauf, wächst Gras drüber, dann muss es auswerten, um beim nächsten Mal für Verständnis zu werben oder das sogar einzufordern. Wir wollen beteiligt werden.
Ja, klar. Und das ist ja eine alte Frage. Also solange ich hier zu Radio Frei komme, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal hier war, geht es eigentlich immer in irgendeiner Weise um die Frage, wem gehört die Stadt? Und ich habe dazu wirklich eine ganz dezidierte Meinung, die hat sich auch im Laufe der Zeit nicht geändert. Die Stadt gehört uns allen. Und das ist nicht einfach so ein Satz, den man so daher sagt. Die Stadt gehört auf jeden Fall nicht der Stadtverwaltung, die gehört auch nicht dem Stadtrat, sondern die gehört uns allen. Und zwar besonders denen, die sich engagiert einbringen. Die sollen auch bestimmen können, was hier geht. Und dann muss man es natürlich, da es in der Stadt, wir sind jetzt immerhin stolz über 200.000 Einwohner, da kann es theoretisch 200.000 verschiedene Meinungen geben. Und so ist Politik dann, das ist der Ausgleich von Interessen. Und das muss öffentlich geführt werden, das muss man in einer sachlichen Debatte, wenn es geht, und manchmal wird es ja auch emotionalisiert und dann fallen dann auch Begriffe, die man dann hinterher bereut. Aber auf jeden Fall muss der Diskurs geführt werden.
Ja. Also es geht also nicht um die Frage der moralischen Überlegenheit, ich bin Kulturpolitiker, ich weiß, was gut und schlecht ist, was Kunst und was nicht Kunst ist und ich will, dass das so kommt, sondern ich erwarte, dass wir darüber streiten. Und da muss man einstecken können und sagen, wenn eine Mehrheit, ein Teil der Leute das so will, ist das so, aber ich bin froh, dass wir den Streit geführt haben und ich habe da was dabei gelernt. Das ist so dein Grundverständnis?
Ja, unbedingt. Und das ist jetzt mit dieser Debatte um die beiden Figuren eben einfach ein neues Beispiel. Aber wir hatten in der Vergangenheit viele andere, aber es gibt auch keinen anderen Weg. Es gibt keine Alternative zu dieser Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung kann man mal mit seiner Auffassung durchkommen und kann gewinnen, in Anführungsstrichen. Und man kann auch verlieren. Aber der Gewinner sollte in jedem Fall sozusagen die Stadt selbst sein. Nicht irgendeine Person
oder irgendein Stadt meinst du nicht die Verwaltung, sondern wir alle, die wir uns als Gemeinwesen verstehen, als Ort, wo wir leben wollen und agieren wollen.
Ja, natürlich die Stadt. Da schließt die Verwaltung mit ein, weil es ist ja auch falsch, da wird man manchmal oder leicht auch missverstanden. Natürlich ist es Wohlfall, auf der Verwaltung rumzuhacken oder auf Einzelnen. Aber es ist doch nie die Verwaltung, es ist nie das Amt, es ist nie die Abteilung, sondern es sind immer konkrete Leute. Und da gibt es in dieser Verwaltung ganz, ganz blitzgescheite, sehr dem Bürger zugewandte, sehr der Kultur sehr verpflichtete Leute, die auch so agieren, und es gibt eben auch andere. Und darüber kann man sozusagen einen Befund haben und darüber kann man sich auseinandersetzen.
Und streiten. Ist da nach deinem Eindruck im Osten eine andere politische Kultur oder ist das, wäre das falsch, so eine Trennung zu ziehen? Haben wir noch Nachholbedarf, was die politische Entscheidungskultur, was Transparenz betrifft und auch diese Sportlichkeit, dass man sagt, ich sehe das sportlich und nehme die Dinge nicht persönlich. Wenn der Bese mich angreift, dann meint er die Sache und mich nicht als Privatperson, als Mensch, sondern sagen, das ist unser Job, uns auszutauschen, uns zu streiten.
Carsten, ich weiß es nicht. Also, weil ich hab ja keinen Vergleich von innen. Ich sehe kommunalpolitische Dispute in natürlich auch in Städten der alten Bundesrepublik über viele, auch über Kultur oder über Bildung oder über irgendetwas Gestalterisches, und sehe das ist, glaube ich, rein menschlich, dass sich Menschen mit bestimmten Dingen identifizieren und wenn die Dinge dann angegriffen werden, dass sie sich selber angegriffen fühlen. Ja. Ich glaube, das funktioniert im Osten wie im Westen. Und im Übrigen müssen wir ja auch einfach mal feststellen, wir sind im Jahre 2017. Es sind ja auch in der Kommunalpolitik unheimlich viele Leute nachgewachsen, Gott sei Dank, junge Leute, die sozusagen dieses Erbe oder diese, wenn man es Belastung nennen will, gar nicht haben, die ganz frei und ganz offen mit einem sehr, sehr, sehr erfreulichen, guten Demokratieverständnis agieren. Und es gibt unter den jungen Leuten aber auch Leute, die auftreten wie der erste Sekretär der Bezirksleitung. Also das ist einfach auch eine Mentalitätsfrage. Und aber das soll ruhig Vielfalt herrschen. Das wird sozusagen, das Leben wird es schon richten. Da bin ich ganz optimistisch.
Sagt Wolfgang Bese, Vorsitzender des Kulturausschusses, engagierter Bürger und jedenfalls einer, der für Kultur brennt, die Vierteler Musik mit organisiert hat. Über die werden wir auch noch reden, noch ein paar Minuten. Und wir werden auch über Kulturpolitik und über unsere schöne Stadt sprechen. Wir wollen keine Jammerlappen und keine Nölärsche sein, aber wir wollen natürlich darüber reden, und das ist das gute Recht eines Menschen, der in einer demokratischen Gesellschaft, in einem Gemeinwesen lebt, zu sagen, ich will wissen, was läuft, ich will mitreden, ich will mich engagieren, ich will mit dabei sein. Das ist immer die Grundvoraussetzung eigentlich für so eine Form des Zusammenlebens, ein Grundverständnis von Politik und Kultur, die Wolfgang Bese hat, und er lebt es auch und sagt, ich leg mal los und mach was, und wenn ich was mache, habe ich auch das Recht, dann mit zu diskutieren, mit zu streiten. Das ist mal der Grundansatz. Der Preis dafür ist natürlich, dass man sich tatsächlich beschäftigen muss. Ich habe immer so Probleme, Wolfgang, mit Pauschalaussagen, die Stadt. Die Stadt hat da wieder das gemacht. So, ne? Da ist der Bese ist die Stadt und im Bausewein ist die Stadt und alle sind irgendwie die Stadt, und damit ist dann irgendwie sind die Regierenden gemeint. Ist aber auch ein Teil der Wahrheit zu sagen, ich muss mich auch mit diesen Strukturen auseinandersetzen, dass die Stadtverwaltung nicht die Stadträte sind und dass ein Oberbürgermeister nicht die Allmacht hat, Stadträte auch nicht die Allmacht haben und die Verwaltung auch. Es ist immer so ein Wechselspiel, kann man das so sagen?
Ja, und das ist was ganz Wichtiges. Also natürlich, wir sind alle nicht gefeit, dass wir im Rausch sozusagen des Diskurses auch mal einen Allgemeinplatz oder irgendwas Verallgemeinerndes sagen. Das meine ich damit nicht. Aber ein Grundverständnis über die Strukturen, die sollte man schon haben. Und natürlich ist die Stadt nicht die Stadtverwaltung und die Stadt ist auch schon gar nicht der Stadtrat. Interessanterweise ist ja die Thüringer Kommunalordnung so verfasst, dass der Stadtrat formal Teil der Stadtverwaltung ist. Er ist nicht in dem Sinne ein Parlament wie der Bundestag oder wie der Landtag. Sagen zwar manche, sie seien Parlamentarier, wenn sie im Stadtrat sitzen, aber das ist nicht so. Der Stadtrat ist der Stadtrat. Das ist nach der Thüringer Kommunalordnung sozusagen ein Gremium, was Teil der Stadtverwaltung ist. Aber trotzdem ist es nicht richtig, zu einem Stadtrat zu sagen, du bist doch bei der Stadt. Das ist so in Erfurt so ein Spruch. Ja, sag mal, du bist doch bei der Stadt, kannst du nicht mal. Nein, das ist nicht so. Und auf der anderen Seite ein bisschen stimmt's aber auch. Man ist Teil davon. Und wie bei jeder Struktur, wie bei jeder Gruppe, ist es natürlich immer falsch, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder auch wenn etwas gut gelaufen ist, zu sagen, die Stadt, das Amt, die Stadtverwaltung, sondern es sind immer agierende Personen, so wie das in unserem privaten Umfeld auch ist. Natürlich neigen wir auch dort dazu und sagen, ja, die anderen, ja, das stimmt wirklich, es sind die anderen, aber Ansonsten ist so eine Pauschalisierung immer Mist. Immer. Weil es trifft immer auch Leute, die es einfach nicht verdient haben, die ganz redlich arbeiten, die wirklich die Bürger, die da mit einem Anliegen kommen, ernst nehmen und auch führen und ihnen Möglichkeiten eröffnen, das, was sie machen wollen, umzusetzen. Und da gibt's in Erfurt erfreuliche Entwicklungen. Also das kann man überhaupt nicht von der Hand weisen. Erfurt hat sich in der Beziehung, glaube ich, in den letzten 10 Jahren in vielen Bereichen geöffnet. Und da haben ganz, ganz viele Leute mitgewirkt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und da entstehen Dinge, nimm mal als Beispiel den Zughafen, den es ja in der Form, in dem es ihn mal gab, so schon gar nicht mehr gibt. Und trotzdem ist der Begriff Zughafen, das ist heute ein Begriff. Und da haben Leute auch unterschiedliche Vorstellungen davon. Und jetzt müssen wir aufpassen, das ist wirklich eine Aufgabe, glaube ich, für die nächste Zeit, dass wir den Zughafen dort erhalten können. Der liegt ja wirklich an einem Hotspot.
Also Hotspot, das ist die neue ICE-City, die da entstehen wird. Ja. Hochattraktives Bauland. Da geht es natürlich auch um Geld, da geht es um Investitionen. Mhm. Und dann sozusagen, passt das da rein? Ist das für das Image dieser entwickelten Kunststadt oder diese Hotspot, wie du es nennst, das wird eine große, auch kulturpolitische Entscheidungsfrage, ja, ob man sowas haben will, da im Herzen dieser ICE-City.
Ja, und also meine Meinung da ist, die ist ganz eindeutig, und ich denke sogar, also das wage ich jetzt einfach mal zu vermuten, dass niemand im Stadtrat und auch nicht in der Stadtverwaltung ist, der daran will, nur wir können es nicht entscheiden. Das Land, dieses Bauland gehört nicht der Stadt.
So, und da sind wir über den Punkt, sich damit zu beschäftigen. Das ist eben nicht der Stadt, sondern da sind Privatinteressen, spielen eine Rolle.
Dann ist die LEG. Hier ist es das Land. In dem konkreten Fall.
Aber auch die Investoren. Also die LEG ist ja, die entwickelt das, aber es müssen natürlich auch Investoren kommen, und das sind dann wieder Privatleute, ja, genau, die dann sagen, ich baue dort, ich miete mich ein und so weiter.
Ja, aber trotzdem, im Moment liegt der Stein sozusagen im Garten der LEG. Die muss entscheiden, ob sie diesen Zughafen dort an diesem Ort belässt und die Aktivitäten, die da drumherum neu entstehen. Und da haben wir ja in der Vergangenheit nicht immer gute Erfahrungen.
Also
Siehe Heizwerk.
Also muss man auch mal erklären, die LEG, Landesentwicklungsgesellschaft, ist also eine Entwicklungsgesellschaft des Landes. Da gibt es also politische ganz klare Zielsetzungen und Aufgaben und Einflussnahme. Das ist nicht irgendeine Privatgesellschaft, Nein. sondern die gehört uns im Grunde auch, wenn man es so will.
Ja, uns als Bürger dieses Landes, also des Landes Thüringen. Und da ist aus meiner Sicht eine Entscheidung gefällt worden vor kurzer Zeit, was das Heizwerk betrifft, die ich überhaupt nicht mittragen kann, weil da gab es ja in der Vergangenheit, da seid ihr ja auch mal Player gewesen, unterschiedliche Intentionen, wie man mit diesem wunderschönen Gebäude umgeht. Ich glaube, es gehört zu den schönsten Industriebauten, die wir in der Stadt haben.
Ganz genau.
Und es steht an einem so prominenten Platz, sozusagen in Wechselwirkung mit dem nagelneuen Theater.
Mhm. Herr Munterung hat auch sogar gesagt, das ist für mich keine Bedrohung. Wenn da Kultur entstehen würde, würde er sich freuen. Er würde sogar das als Energieeffekt begreifen und sogar damit helfen. Also das ist sozusagen von denen, die das schöne Haus aus Stahl und Glas bespielen, gar nicht als Bedrohung empfunden worden, sondern eher als Ergänzung. Aber...
Ja, aber jetzt ist es sozusagen, so nach allem, was ich weiß, ist es jemand zugeschlagen worden, der jetzt daraus, ich sag jetzt mal, so eine Art Großgastronomie entwickeln will. Und das finde ich einfach schade, weil ich habe natürlich Erinnerungen an das Haus Ende der 90er Jahre, wo da drin Konzerte stattgefunden haben, wo Kino da drin war, wo man da tanzen konnte. Und das ist natürlich ein Ort, der ganz vieles hergibt. Und es gab Bewerber, die ein Konzept hatten, was sozusagen weit über das hinausgeht, was jetzt offensichtlich realisiert wird. Aber auch hier gilt, warten wir jetzt mal ab. Vielleicht gibt es ja eine Zusammenarbeit zwischen dem, der das jetzt den Zuschlag bekommen hat, und denen, die sich mit Konzepten beworben haben, die das sozusagen mit Leben erfüllen. Denn so eine große Kneipe, in Anführungsstrichen, braucht niemand in der Stadt. Ja. Und warten wir es also mal ab, ob es da vielleicht doch eine Art von Kooperation gibt. Mein Traum ist wirklich ich gehe ja seit, ich weiß nicht, über 50 Jahren ins Sinfoniekonzert, meistens freitags, wenn ich Zeit habe, sonst Donnerstag.
Jetzt bald wieder das 11., ne?
Und wenn ich dann vielleicht um 10 oder 10:15 aus dem Haus rauskomme, rausgehe aus dem Theater und nur noch über die kleine Brücke, über den Bergstrom laufen muss und da drüben dann vielleicht noch tolle Musik hören kann. Andere tolle Musik, die ich gerade vorher habe ich vielleicht Bruckner gehört oder Alban Berg und dann gehe ich 100 Meter über dieses kleine Flüsschen und bin da drin und höre vielleicht tollen Blues oder irgendetwas.
Das war, fand ich, ein schönes Erlebnis. Ich war auch zum Sinfoniekonzert und dann, oder sogar nicht, war Wolzeck sogar. Mhm. Und dann bin ich in das Metronom und habe Jazz gehört. Dachte ich, Mensch, das kann Erfurt sein.
Ja,
genau. Tonmusik erst und durchschreckst und dann plötzlich gehst du und ganz anderes Publikum, kleine Kunstausstellung, aufgebrochene Räume, die meine Wohnung waren und da läuft Jazz. Und das, das an einem Tag in Erfurt, grandios.
Ja. Und das gibt es aber schon immer und ich finde es eben so schade. Also das machen zu wenige. Die Potenz ist da. Also früher oder war es bei mir völlig normal, nach einem Sinfoniekonzert im Sommer aufs Fahrrad oder ins Auto und schnell in den Museumskeller gefahren, weil da, was weiß ich, Louisiana Red oder wer auch immer da gespielt hat. Und nach einer Oper oder nach einem Konzert eine ganz andere Art von Musik zu hören. Und ich habe immer gedacht, wieso gehen so wenige mit? Also im Konzert oder in der Oper sitzt ein Publikum, relativ stabil, relativ homogen und im Museumskeller ist auch ein Publikum, auch relativ stabil, auch relativ homogen. Aber beides ist doch Musik. Dieses Nicht-Erkennen oder dieses immer bei sich bleiben, das ist etwas in der Musik, was ich nie verstanden habe. Weil Musik ist für mich ein Kosmos und wir können einfach oder müssen neugierig sein, sozusagen, dass wir ihn durchschreiten können.
Ideale Überleitung zur Fette der Musik, aber trotzdem nochmal zum Heizwerk, weil das, finde ich, ist auch nochmal ein Beispiel für kulturpolitische Entscheidungen, für Einflussnahme. Da ist ja, und da geht es auch um Fördergelder, denn in dieses Heizwerk ist für die Sanierung, für die Außenhöhlensanierung Städtebauförderung reingeflossen, ja, mit der Auflage, eine nicht rentierliche Nutzung reinzunehmen. Mhm. Diese Auflage gilt allerdings nur 10 Jahre. Die sind jetzt um und jetzt kann die LRG da drin machen, was sie will. Eigentlich, wenn man es böse sagt, ist das Missbrauch von Fördergeldern oder besser gesagt, ja, die sind nicht auf den Knick gekommen oder sind die
Auflagen umgegangen. Carsten, du hast es beim Namen genannt. Also das ist doch kein Zufall, diese 10-Jahresfrist. Wir sind alle hingehalten worden. Es gab ja da die abenteuerlichsten Pläne. Also ich kann mich erinnern, dass da mal irgendeiner am Werk war, der wollte einen Tauchturm da reinbauen. Ja? Also die abenteuerlichsten Pläne hat es da gegeben. Und wir sind alle schön hingehalten worden. Und jetzt ist die Frist abgelaufen und jetzt kann man selbstverständlich auch ganz normale Gastronomie reinmachen.
Das zweite Problem ist die Seniorenresidenzen im Umfeld. Mhm. Das war natürlich auch eine Fehlentscheidung, dass, wenn dort mal Konzerte laufen, also macht es auch die Betreibung schwierig.
Ja, aber hier sagen mir Architekten, dass das möglich ist. Ah, okay. Also die sagen, dass man heute Räume so abschotten kann, dass das nicht passiert. Ich meine, die ansonsten, aber das wäre eine ganz andere Baustelle. Und die hat die Stadt meiner Meinung nach, das sage ich wieder, die Stadt und meine jetzt meinetwegen das Bauaufsicht oder Bau oder überhaupt Stadtplanung auch. Hier hat ja, obwohl es dieses Gelände der LEG gehörte, hat die Stadt ja ein Mitspracherecht, indem sie einen Bebauungsplan also aufstellt.
Die Zulassungsbehörden, ne?
Und man hätte sozusagen so eine Konzentration an Seniorenheimen einfach nicht zulassen dürfen, weil für mich hat das fast schon so eine Art Ghetto oder Ghettoisierung. Hier ist ja wirklich eins am anderen in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Ausprägungen, richtige Heime, betreutes Wohnen, aber so eine Konzentration. Ja, das ist, glaube ich, nie was Gutes, sondern sollte schon eine Durchmischung sein und die findet dort leider so nicht statt.
Kommen wir mal von dem bitteren Thema zu dem schönen Thema Fette der Musik. Haben wir noch eine knappe halbe Stunde darüber zu reden. Für die, die ganz frisch mit dem Thema in Berührung kommen und die das noch nicht erlebt haben. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal am 21. Juni halt gerade nicht in der Stadt war, das nicht erlebt hat, was die Fête de la Musique ist. Das ist keine Erfurter Erfindung, sondern du kannst dir noch mal ganz kurz erzählen, dein Erhellungserlebnis, ich höre es so gern, du hast es mir schon ein paar Mal erzählt, wie du eigentlich die Fête de la Musique in Frankreich das erste Mal erlebt hast und da genau das Erweckungserlebnis, mal kurz mit 3 Worten, ich höre es so gern.
1990, also sozusagen, wo wir plötzlich alle Reisekader geworden sind. Ich werde das nie vergessen. Ich war zu einem Vortrag in der Schweiz und wir wollten anschließen, haben wir gedacht, okay, wenn wir einmal da sind, dann machen wir auch Urlaub in Frankreich. Da gab es ja noch keinen Euro, man musste also Franc tauschen und sind dann in so einer kleinen Grenzstadt unmittelbar hinter der Schweizer Grenze ausgestiegen. Und das Erste, was ich hörte aus dem Auto raus, waren ein paar Mädchen, die jämmerlich Geige spielten. Jämmerlich. Und ich dachte, Mann, das ist ja ganz furchtbar. Und ging ein paar Schritte weiter um eine Ecke rum, da standen plötzlich da war wohl ein Streichquartett, die professionell gespielt haben. Und je weiter wir gingen, immer mehr Musik. Und da ist natürlich, da man neugierig ist, die Frage, was ist hier? Fideler Musik. Und seither war eigentlich die Idee, das muss auch nach Erfurt. Also das muss man nach Erfurt bringen. So eine tolle Idee.
Deine Idee, ich muss es mal sagen, deine Idee, Wolfgang Bese, ja, seit 2010 hast du es geschafft und das war nicht so einfach. Hier im Grunde ist es jetzt das siebte Jahr, wenn ich es richtig sehe, läuft die Fideler Musik in Erfurt und immer am 21. Juni und sie läuft parallel in 500 Städten weltweit mittlerweile und die Idee ist, dass die Musikerinnen und Musiker eben ohne Honorar auftreten und es nicht so ein festes Programm gibt. Das wird manchmal durchbrochen, aber dass ich überall hingehen kann und überall eigentlich was läuft und das ist die Herausforderung. Es gibt natürlich auch Auflagen und so weiter. Das hinzukriegen, ein vielfältiges Programm an vielen Orten in der Stadt Erfurt. Und die schöne Nachricht, die gute Nachricht ist, auch 2017 wird es die Fideler Musik geben, 2017 am 21. Juni. Kannst du schon über das Programm, was kein Programm ist, aber am Ende doch irgendwie organisiert werden muss, schon sprechen?
Ja, klar. Wir haben ja angefangen 2010 mit 12 Plätzen in der Stadt. Da war, glaube ich, hier vor Radio Frei, ihr wart da auch dabei. Das waren 12 Plätze. Und dann ist das, da ja der 21.6. durch die Woche wandert, also mal ist es Sonntag, mal Montag, mal Dienstag und so weiter, ist natürlich, es ist stetig angewachsen über die Zeit und meiner Meinung nach auch irgendwann mal schon zu groß gewesen. Mhm. Mit zu groß meine ich, es ist, ich glaube, wir hatten irgendwann mal 35 Spielorte und das ist zu viel. Also finde ich ganz klar, das muss man reduzieren, das haben wir dieses Jahr gut hingekriegt, wir sind jetzt glaube ich bei 30, sind wieder ganz neue Orte dabei, es sind Orte dabei, die schon immer dabei sind und ja.
Ich fange mal an, weil du gerade eine Denkpause hast, also die Orte sind zum Beispiel der Anger. Da gibt es einiges los, verschiedene Orte auf dem Anger, Barfüßerstraße, Brüdergarten, Domplatz, Juri Gagarin Ring, da am Wiergarten, an der großen Arche vom Hochzeitshaus wird was stattfinden, am Hirschgarten, vom Café, vor dem Café, das ist auch Hütergasse, Johannesstraße, Kirchhofgasse, Allerheiligenstraße, in der Kreuzgasse, in der Langen Brücke, also wundervolle Orte, im Lutherpark, in der Marktstraße, in der Michaelisstraße, an verschiedenen Orten, in der Paulstraße, auf dem Petersberg, Stadtpark, in der Waagegasse, wenige Markt, zum Güterbahn, also im Kalif Storch wird auch was stattfinden und dann diese Aftershow-Partys. Also das sind so einige Orte jetzt mal so im Schnelldurchlauf und die sind natürlich auch virtuell auf einer Karte festgehalten. Das finde ich eine schöne Idee in diesem Jahr. Wenn man auf Fideler Musik 2017 geht, auf Radio Frei gibt es natürlich einen Link, dann kann man so eine Maps-Karte sehen und draufklicken und ist dann gleich und sieht, was dort stattfinden wird. Toll.
Genau. Und die ist aktuell, also die wird jeden Tag aktualisiert, weil es kommen ja immer noch welche dazu. Vielleicht auch noch Orte, muss man sehen, wie sich es noch entwickelt. Und du hast schon recht, es gibt ein Programm und es gibt doch keins. Weil normalerweise erwartet man ja von einem Programm, dass da steht, von 16 bis 17 Uhr spielt der und von 17 bis 18 Uhr spielt der. Das vermeiden wir sowohl auf Facebook, so auf der Website und natürlich auch im gedruckten Programm, was wir diese Woche stark in Angriff nehmen werden.
Plakat hast du gerade mitgebracht. Schönes Teil.
Ja, ist sehr schön. Und da bedanke ich mich natürlich bei den drei wunderbaren jungen Künstlerinnen aus Weimar von der Bauhaus-Uni und bei Enno, der das in der Hand gehabt hat. Schöne Bildsprache, schön sommerlich. Jemand hat mir mal geschrieben, es sieht buntig aus und das finde ich wirklich ist der richtige Ausdruck, es ist buntig und so wird auch der Flyer sein, auf der Rückseite dann das Programm, was keins ist, weil wir natürlich vermeiden, darzustellen, wer wann wo spielt.
Wo spielt Clisseau, wie spielt Clisseau und dann ist das die Idee durchbrochen, ist es ein Festival und das soll es nicht sein, es ist eine andere Idee und das wichtigste Ding, was man braucht zur Fideler Musik, finde ich, ist ein Fahrrad.
Ja.
Also das ist wirklich sehr praktisch. Für Leute, die nicht so im Alltag ein Fahrrad benutzen. In dem Fall ist es ganz gut, von A nach B, so, weil alles zu erlaufen geht schon, aber es dauert einfach länger.
Ja, Fahrrad ist das ideale Verkehrsmittel und wenn man allerdings nur Wert darauf legt, im innersten Innerstadtbereich zu bleiben, dann kann man natürlich auch alles erlaufen, aber sobald man jetzt nochmal zum Wiergarten oder in Stadtpark oder da ist das Fahrrad natürlich das ideale Verkehrsmittel. Das passt auch irgendwie dazu. Ich finde, wir haben es ja noch nie absagen müssen, das muss man ja auch mal sagen, wegen Regen, weil das ist natürlich ein Schönwetterfest.
Ja, du hast ja aus Frankreich den Wettergott natürlich, also direkte Beziehung, also das ist ja schon...
Hätte ich gern.
Ach so.
Meine Frau, die kann ein Lied davon singen, also je näher die Wett rauskommt. Ich verfolge dann, selbst wenn ich nicht am Netz bin, aber mindestens 3 oder 4 verschiedene Wetter-Apps. Der präziseste ist dabei agrarwetter.de.
Das stimmt.
Und das ist wie ein Krimi, das ist aufregend. Da lässt man viele nerven, weil wenn dann angezeigt wird, einen Tag vorher noch, es regnet nachmittags und dann auf einmal ändert sich von Stunde zu Stunde, dass der Regen doch nur am Vormittag stattfindet, weil man muss es ja auch irgendwann absagen. Es kommen ja Leute von weit her und es wäre unfair, die hier ankarren zu lassen und dann fahren sie unverrichtete Dinge wieder heim. Zumal sie eben nicht mal eine, du hast es ja schon gesagt, nicht mal eine Gage bekommen. Hier würde ich aber auch gern was dazu sagen. Es gibt auch Leute, die der Fête de la Musique skeptisch gegenüberstehen und die sagen, das macht man eigentlich nicht. Das ist unanständig, Leute, Musiker zu bitten, ohne Geld zu spielen. Und die haben natürlich recht. Weil Musiker, die sind ja ohnehin, bis auf die wenigen, die es geschafft haben, in Anführungsstrichen, Musiker, ganz viele Musiker können von ihrer Kunst eigentlich nicht wirklich leben. Die brauchen noch einen Job oder noch einen zweiten oder fahren Taxi oder machen dies. Da ist es eigentlich wirklich auch problematisch, sie noch dazu zu bringen, an einem Tag unentgeltlich zu spielen. Zumal man damit natürlich auch Vorschub leistet, als sei Musik etwas, was man eben sozusagen für nichts für Nasse kriegen kann.
Was sagst du den Kritikern? Die ist ja eine berechtigte Einwand.
Ja, ich sage erstmal, dass der Einwand berechtigt ist und dass das natürlich auch jedem überlassen bleibt, ob er mitmachen will oder nicht. Es gibt ja keine Pflicht zu mitmachen. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das haben inzwischen auch viele Musiker gespürt, es ist ja immer eine Mischung. Also auch in diesem Jahr ist, ich sage jetzt den Namen, ist eine Band dabei, die haben sich erst vor einem halben Jahr zusammengerottet. Die sind froh über jede Auftrittsmöglichkeit. Mhm. Und dann sind so Leute dabei, wie, den sage ich jetzt mal als Namen, weil ich mit ihm seit über 50 Jahren befreundet bin, wie Jürgen Kehrt, der auch jedes Mal, wenn er da ist, mitspielt. Gerade für die Jungen ist es natürlich attraktiv, weil oft genug, eigentlich nach jeder Fete, kommen irgendwelche Leute, kommen Anrufe oder Mails, die wissen ja sozusagen inzwischen auch, wer dahinter steckt. Ja. Und die sagen, ja, wir haben ein Betriebsfest oder wir haben das und ich habe da und da um 17.30 Uhr habe ich die und die Band gesehen, wie heißen die und wie komme ich daran? Und da habe ich so einen Deal mit den Musikern, das geht so, wenn sich jemand an mich wendet, dann ist meine erste Frage immer, könnt ihr bezahlen? Damit die nicht denken, wenn sie bei mir umsonst spielen, spielen sie da auch umsonst. Ja. Und wenn die das bejahen und dann sage ich, okay, ich werde mich mit dem Musiker in Kontakt bringen und wenn der einverstanden ist, gebe ich den Kontakt weiter. Und so habe ich schon wirklich sehr, sehr viele Gigs vermitteln können, wo die Musiker dann auch wirklich
was verdienen. Also im Grunde ist es ja Künstlervermittlung oder Förderung dadurch, also wenn du das so beschreibst, sehr schön. Die Fête de la Musique wird am 21. Juni traditionell stattfinden, schon seit 2010 in Erfurt und Wolfgang Bese als der Vaterinitiator der Fête de la Musique erhütet weiter über der Idee und die Idee ist, dass es tatsächlich am 21. Juni stattfindet, dass die Leute ehrenamtlich, also ohne Gage, Honorar auftreten und wir haben eben darüber gesprochen, dass dann am Ende sich daraus wieder Gigs entwickeln, dass du dann, Wolfgang, Sachen weiter vermittelst, aber die Grundidee, alle spielen ohne Gage und man kann nicht genau nachvollziehen, zu welcher Uhrzeit sie spielen, aber die Orte sind schon klar. Wenn ich sage, ich stehe auf elektronische Musik oder ich will diesen jenes hören, dann kann ich mich schon an bestimmten Orten einfinden. So weit kann man gehen. Also wenn man jetzt zum Güterbahnhof, zum Kalif Storch geht, dann ist da eine bestimmte Musikrichtung am Start, das kann man so sagen.
Ja, und das, weil das technisch nicht anders geht, die können ja nicht umziehen mit ihrem Zeug. Und da gibt es ja mehrere solcher Standorte oder solcher Spielorte in diesem Jahr. Ich habe versucht, das zu begrenzen, weil ich davon ausgehe, dass für jede Form von Musik ist ja auch immer nur ein bestimmtes Publikum da. Mhm. Und ich möchte nicht, dass die sich sozusagen gegenseitig das Publikum wegnehmen. Irgendwo spielt dann einer für umsonst, also und es ist kaum jemand da. Also
ja, verstehe.
Das ist frustrierend. Und deshalb hatte ich versucht, das geringer zu halten. Aber es sind jetzt doch wieder mehr Plätze geworden, als ich gedacht habe. Also bei der elektronischen Musik.
Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir haben uns wieder mal verquatscht, was ich schön finde. Aber wir haben also bloß noch ein paar Minuten Zeit. Wir müssen noch mal ein bisschen durchgehen. Willy Brandt-Platz vor dem Willy B. ab 16 Uhr. Das ist eher so Musik. Amigos do Samba, Ninombre, Samba-Gruppe, SG1, ja. Trommelfüchse.
Das hat sich bewährt. Am Anfang sind erstmal Bands. Und dann ab einer bestimmten Uhrzeit kommen diese Tanzgruppen mit oder Trommlergruppen und die spielen erst sozusagen jeder für sich und irgendwann sind die zusammen und das ist ist unglaublich. Und das ist natürlich auch schön, der Bahnhofsplatz sozusagen als Entree. Ich fahre da auch mit dem Fahrrad, ja, und stelle mich an die Ecke und gucke. Und dann, die Leute können gar nicht anders als mittanzen. Und da sind die schon mal gut in Stimmung, bevor sie dann zum Anger kommen.
Wenige Markt, der Holger Arndt Connection, Andreas Max Martin Band, Benjamin Bruder, Miss Frizzle, das ist eher so in...
Alle anderen Plätze, diese elektronischen Plätze sind gesetzt. Und diese Tanzfläche sozusagen, weil die auch groß genug ist vom Bahnhof. Alle anderen Plätze sind total durchmischt. Da spielen Kinder, da spielen Schüler von Bläserklassen oder von der Musikschule Saxoton, da spielen ganz renommierte Profis, da spielen blutige Anfänger, da gibt's Jazz, da gibt es Pop, da gibt es Hip-Hop, da gibt es also klassische Musik, da gibt es Volkslieder, da gibt es richtige Blasmusik, ja, also dicke Backenmusik, würde man sagen. Das ist aber alles gemischt. Und so soll es auch bleiben, damit die Leute eben nicht sagen, ich gehe zum Hochzeitshaus. Wer zum Hochzeitshaus geht, der hört so wunderbare Leute wie Susanne Thiele und Axel Wolf, die also als Sotto Voce wunderbar spielen. Der kann dort Kinder hören, der kann dort, ich glaube, Bioton singen da. Das sind immer gemischte, jede Stunde sozusagen eine andere Form von Musik. Und die Leute bleiben stehen, wenn es ihnen gefällt. Und wenn es ihnen nicht gefällt, gehen sie weiter und gehen zum nächsten Platz. Und das ist das, was die Stadt sozusagen in Bewegung bringen.
Luther Park habe ich gelesen, im Steiger Tannenwäldchen 26, dann ist doch schon ein Ende, aber selbst da kann man es
nicht mehr schaffen. Ja, die haben mich gebeten, dass ich sie mit reinnehme. Die wollen sozusagen ihre schöne kleine Freilichtbühne, die sie dort haben, neu beleben, und ich konnte überhaupt nicht widerstehen. Erstens mal, weil die ein tolles Programm haben, und zum Zweiten, weil die eine geniale Idee hatten. Nämlich, da spielt einen Tag später, am Donnerstag, den 22. Juni, Akustika. Und die spielen ein Benefizkonzert.
Nie gehört.
Die spielen ein Benefizkonzert. Und das muss man auch bewerben, und das habe ich gerne sozusagen damit übernommen, weil es einen guten Zweck hat. Und die haben sich revanchiert, indem sie gesagt haben, jeder Musiker und jede Musikerin, die am Tag vorher bei der Fete der Musik gespielt hat, kommen nicht nur zu dem Konzert, was ja eh kostenfrei ist, sondern die kriegen auch noch ein Freigetränk.
Ja, ganz wunderbar. Also im Steiger Tannenwäldchen 26 Luther Park neu belebt, und da spielt jedes Mal anders. Chronoton, Spezi Unlimited, Zartcore, Tretrist, Tigre, oder so ähnlich, Zartcore.
Die drei traurigen Tiger.
Und Zartcore, Küchenliebe und vieles mehr an einem neuen Ort. Löberstraße, vom Franz Mehlhose, Dilettanto, Eagle and the Man, Philipp Herrmann Quintett, Sun Reiter, DJ Fomi. Oh, das geht, hört gar nicht mehr auf. Lang an der langen Brücke, da kann man Gerd Krambeer und Co., das Neue, das ist alles so unterschiedliche Sachen, Black and White, das geht ja eigentlich, würde bei keinem Festival zusammengehen, aber da geht es eben zusammen. Mhm. Engelsburg, Karl-Heiligen-Straße, Kirchhofgasse, Johannesstraße, haben wir schon gesagt, Hütergasse, Schülerinnen und Schüler der Musikakademie, Gospelchor, Rockband 60 plus, Cutting Strings.
Ja, die sind ganz in eurer Nähe, hier in der Hütergasse, am Füchsen, und also die Plätze sind alle bunt gemischt, und also einfach um zu zeigen, Musik ist ein unendlich großes Feld.
Und ich sehe, dass zum Beispiel Krebs-Suzette an verschiedenen Orten spielt. Das heißt, die Musiker wandern auch und gehen mal an. Also das heißt, ich muss nicht unbedingt da warten, bis die kommen, sondern ich kann auch durch Zufall die an einem anderen Ort erleben.
Genau so ist es. Aber wie gesagt, die Zeiten kennen immer nur die Musiker und ich. Und es gibt eben Bands, so wie
Krebs-Suzette. Gibt es da Leute, die jetzt irgendwie das dann trotzdem sagen?
Da ist Folgendes. Da gibt es auch wieder eine Abmachung, die immer gut funktioniert hat. Die Liste, die habe wirklich nur ich. Und die gebe ich auch nicht preis.
Sag mal her, bitte.
Nichts ist. Und kriegst nicht mal Dirk Carsten. Ja. Und aber die Musiker, und das finde ich völlig verständlich, die haben ja inzwischen alle eigene Websites. Und manchmal, bevor wir unsere Website online haben, haben die schon bei Facebook einen Post gemacht, so wie zum Beispiel Christoph Fuhrmann, der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er ist bei der Bundeswehr und spielt in einer Heavy-Metal-Gruppe, die heißen Eisenschwein. Ja.
Eisenschwein ist da, ja, verstehe. Ja.
Und bevor wir überhaupt irgendetwas verlauten ließen, hatte der schon einen Post bei Facebook, dass Eisenschwein bei der Fete der Musik am Anger spielt. Und da stehen dann auch genau die Zeiten drin. Die Musiker dürfen das selbstverständlich veröffentlichen, so wie sie auch einen Hut hinstellen können oder ihre CDs verkaufen können. Aber wir machen das selber nicht.
Okay, also es gibt jetzt auch keine Sanktionen, wenn jetzt Eisenschwein da...
Nee, also es machen ganz viele, die Facebook ist voll davon, die schon ihre genauen Zeiten und Plätze reingeschrieben haben. Das ist in Ordnung, weil die wollen ja auch sozusagen ihr Publikum dahin ziehen und das ist völlig legitim.
Das Eisenschwein finde ich jetzt gar nicht.
Die sind am Anger.
Ach, am Anger.
Das ist auch nochmal, muss ich mich revidieren dazu
vorhin. Alt und hässlich, Wellenreiter, Eisenschwein, die Namen sind ja an sich schon mal klasse. Hier ist Shotgun William, Skeleton Dance Club, Eisenschwein, ja. Halbe Farben, 50er Scherge.
Die beiden ersten nicht, aber die anderen, das sind dann Heavy Metal und das, die brauchen einen lauten Platz. Also die kann ich nicht auf dem Fischmarkt stellen.
Also lauter Platz heißt, wenn die Umgebungs Geräusche eh schon
genau,
so stark sind,
also dass da fährt die da fährt die Straßenbahn und ich finde, da passt sowas wie Eisenschwein unbedingt hin, weil es ja auch eine Stromsau ist, ja so ein gebräuchlicher Ausdruck für die Straßenbahn hier in Erfurt.
Und, Straßenbahn sagt man auch Stromsau.
Ja, also klar, ich habe das auch erst gelernt, da war schon ziemlich alt, da sagt jemand, bist du mit der Stromsau da? Und da habe ich auch was überlegt und der meint, also es war sogar eine Frau gemeint war, also die Straßenbahn. Ja. Habe ich dir jetzt was Neues
Straßenbahn, gelernt? Ja, natürlich habe ich gelernt. Also ich habe heute, ich habe in der letzten Stunde einiges gelernt. Das ist ja die Idee und der Bildungsauftrag natürlich auch von Radio Frei, das würde was dazu lernen. Zumindest eine Anregung, eine Provokation, immer ein bisschen, wenn das Radio kann, ist es ja schon mal gut. Und ich, also meine Erfahrung ist, dass ich, wenn ich zur Viertelmusik rumlaufe, immer auch noch was heißt lerne, aber ich kriege neue Anregungen musikalisch und denke, man kann auch mal Dinge verachten oder blöd finden. Das ist ja auch legitim. Ja, also zu sagen, wie kann man nur und was soll's? Und dann bin ich wieder völlig überrascht und denke, in dem Zusammenhang, und dann trifft man ja Leute, die, das ist ja wie dieses homogene Geschichte mit den Gruppen, die einen gehen ins Metronom, die nächsten Kalif durch, so trifft man immer die gleichen Leute, aber bei der Viertelmusik kommen dann Leute zusammen, die dann sich was angucken und die es in den Gesichtern gefällt ihm gar nicht, aber trotzdem, wir bleiben mal da, trinken noch unser Getränk aus und boah, also da kommt auch was zusammen, was eigentlich zusammengehört in der Stadt, dass Menschen sich treffen und dann plaudern.
Und wenn das Wetter mitspielt, entsteht in Erfurt an dem Abend eine Stimmung, wie sie, glaube ich, selten ist. Und für mich ist das Allerschönste. Also immer vorausgesetzt, es ist schönes Wetter und alles geht seinen Gang und es passiert nicht irgendetwas Schlimmes, dann entsteht in dieser Stadt eine Stimmung, da sind die Leute beschwingt, die sind gut drauf, die fahren mit dem Fahrrad oder laufen durch die Stadt, sind freundlich zueinander und alles geht gut im Miteinander und das ist ein schönes Zeichen von Urbanität. Ja, und dafür lohnt es sich allemal, sozusagen sich einige Nächte um die Ohren zu schlagen.
Danke für den Stress und für die Arbeit, die du gemacht hast. Aber wenn dir die Arbeit Spaß macht, dann war es ja keine Arbeit nach Luther. Also es hat dir nicht wehgetan, also war es kein Arbeit, eine Freude, ein Genuss. Und das wird es hoffentlich, Viertel Musik in Erfurt am 21. Juni. Wann geht's los? Die Uhrzeit? Wann sollte man sich in Bewegung setzen?
Also es sieht jetzt so aus, dass wir spätestens 16 Uhr beginnen. Wenn noch Anmeldungen kommen, auch 15 Uhr.
So soll es sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei Wolfgang Bese, dem Organisator, Initiator von Fête de la Musique. Alles weitere auf Radio Freide, ihren Link zum Programm. Wolfgang, wir sehen uns am 21.
Unbedingt. Ich hoffe, ganz viele von euch, die da zugehört haben, obwohl es ja zu so früher Stunde war, das an einem Feiertag. Ich bin ganz überrascht, dass überhaupt jemand zugehört hat. Tschüss.